Radio Superfly im Gespräch.
Jeden Freitag legt Eberhard Forcher im Superfly Yachthafen an und samstags geht's dann bei Forchers Saturday Night Jam auf die Tanzfläche. Der Name Eberhard Forcher wird, ja, wie wenige andere in Österreich sofort mit zwei Themen in Verbindung gebracht, nämlich Musik und Radio. Ich möchte gerne erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist und der einfachste Weg ist, ihn zu fragen. Eberhard Forcher ist bei mir. Hallo Eberhard.
Hallo Gerald. Hallo.
Eberhard, warum ich gerade jetzt zum Gespräch geladen habe, hat natürlich auch noch einen anderen Grund. Du hast heuer im Sommer einen runden Geburtstag gefeiert, zu dem ich nachträglich nochmal gratuliere. Und wenn man sich diese Zahl ansieht, 70, und dich kennt, mit dir redet, dir zuhört, dann würde ich sagen, 70, da kann was nicht stimmen. Würdest du sagen, Musik ist wirklich etwas, was jung hält?
Auf jeden Fall. Also nachdem ich auch immer noch probiere, sozusagen schon noch am neuesten Stand auch zu sein von Entwicklungen musikalischer Natur, da werde ich natürlich nicht mehr alles sozusagen aufsaugen können. Das geht sich einfach nicht auf und aus von der Kapazität her. Aber natürlich schaue ich auch, was Neues gibt. Das ist halt auf jeden Fall jung. Und was mich definitiv jung haltet, ist sozusagen auch der Austausch mit jungen Menschen. Also ich bin ja auch in einer weiteren Tätigkeit ja für den Eurovision Song Contest als Scout tätig und dadurch triff ich eigentlich ständig irgendwie junge Menschen, die Musik machen, und im Austausch mit diesen Menschen, da profitiere ich auch wahnsinnig viel. Und so gesehen, ich habe schon seit 3-4 Jahren mal gedacht, ja, jetzt lasse ich das dann irgendwie sein, weil es natürlich auch sehr schwierig ist, eben junge Musiker für das Thema Song Contest zu begeistern. Komischerweise bei uns in Österreich ist das wirklich ein Problem. Mhm. Aber dann, wenn ich dann irgendwie rückschauend auf die Monate, wo ich mich eben triff mit den Musikern, Musikerinnen, wenn ich dann zurückschaue, man denkt, wie viel ich da irgendwie an Energie kriege, ja, dann mache ich das halt nochmal. Also solange das auch funktioniert, also heuer, glaube ich, wird es definitiv funktionieren, weil heuer mal endlich einmal wirklich erstens viel mehr Einreichungen kriegt und vor allem auch welche, die tatsächlich schon Richtung Song Contest gehen. Schon kriegst du halt hauptsächlich so Radionummern rein. Mhm. Eh nicht, aber für einen Song Contest hat man meist nicht zu gebrauchen. Also das sind die zwei Dinge, die mich tatsächlich jung halten, und dann versuche ich halt auch jetzt ein Leben zu leben, das sozusagen nicht gegen mich gerichtet ist. Also es gab ja auch Phasen in meinem Leben, da hat man eher Raubbau betrieben. Ja. Die Zeiten, die sind vorbei. Also ich versuche halbwegs gesund zu leben. Ich habe ja auch ein paar gesundheitliche Themen, um die ich mich kümmern muss, und das mache ich eigentlich mit großer Freude. Und so gesehen, das sind auch Dinge, die einen halt sozusagen positiv und optimistisch stimmen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man sozusagen halbwegs in Schuss bleiben will, sollte man versuchen, eine positive Attitude dem Leben gegenüber zu entwickeln. Mhm. Und das ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Und so gesehen, ja, schaue ich recht zuversichtlich auch noch in die Zukunft.
Es gibt ja zwei Alter, ne? Das Geistige und das Körperliche. Ich sage ja auch immer, man ist so alt, wie man sich fühlt, und das ist mein Problem.
Naja, es gibt natürlich Tage, also mit 70 kannst du dir das gut vorstellen, es gibt natürlich Tage, da ist schon sehr zart. Also ich habe ja natürlich, wie gesagt, davor schon erwähnt, einige Issues körperlicher Natur, also vom Rücken über Diabetes, mit der ich da ständig herumkämpfe. Aber das sind alles Dinge, ich meine, die muss man halt dann annehmen und muss halt versuchen, einfach das Beste draus zu machen. Da zu hadern, also am Anfang kann ich mich erinnern, da habe ich immer damit gehadert, da habe ich gedacht, ja, wieso ich gerade, wieso das, und habe das an jeden erzählt, und dann ist immer dieses Thema im Fokus, und mittlerweile bin ich draufgekommen, es ist einfach gescheiter, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, und dann versuchen, einfach entsprechend dein Leben zu gestalten, und das versuche ich, und damit habe ich also jetzt keine größeren Probleme.
Ja, und wenn man dich auch verfolgt, auch auf diversen Social-Media-Kanälen, dann versuchst du ja doch auch so ein bisschen den Genuss in den Fokus zu stellen, wenn du Zeit hast zu genießen oder die Möglichkeit hast, und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Also das verfolge ich zumindest.
Ja, es ist definitiv so, dass seit meinem Abgang bei Ö3 hat sich mein Leben natürlich eigentlich in eine sehr schöne Richtung entwickelt, also auch durch meine Arbeit hier bei Superfly, auch durch meine anderen Sendungen. Ich kann jetzt mir besser die Zeit einteilen, und schlussendlich wäre ja jetzt schon seit 5 Jahren in Pension, wo andere Leute aber praktisch nur mehr genießen. Und bei mir ist es eigentlich so, ich arbeite eigentlich mehr denn je, aber die Arbeit hat mir immer wahnsinnig Freude gemacht. Also das, ich habe da nie versucht, irgendwie da große Trennstriche zu ziehen. Ja, also die Freude ist ja eh nur immer da. Ja. Und so versuche ich halt irgendwie sozusagen natürlich auch Freizeit und Reisen und was immer mir halt auch Freude macht, zu verbinden. Es lässt sich jetzt viel besser als in den Zeiten, wo ich auch nur als DJ jedes Wochenende irgendwie unterwegs war, dann am Sonntag immer schon ab 3 im Ö3-Haus sein musste und so gesehen jedes Wochenende eigentlich verpfuscht war. Und das genieße ich jetzt durchaus. Ja.
Du hast es gerade auch erwähnt, und es ist auch so, die meisten verbinden mit dir das Medium Radio. Ja, viele sind auch mit dir gewachsen, haben sich mit dir entwickelt. Und natürlich ist auch die Musik sehr wichtig. Nicht alle wissen aber, dass du ja eigentlich auch Lehrer bist. Und ich möchte sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also es gibt ja viele musikbesessene Leute, die Lehrer sind, muss man auch sagen. Aber ich denke mir, also dass du dann nicht mehr Lehrer, das nicht mehr weitergemacht hast, ist ja ein Verlust für die Lehrerschaft und auch für die Schülerinnen und Schüler. Oder wie war diese Zeit damals?
Na schau, ich bin sozusagen nach Wien gekommen als ausgebildeter Volksschullehrer.
Ja. Ja,
es gab aber keinen Job bei uns in Osttirol. Ich wollte ursprünglich eigentlich, weil ich ja damals zum ersten Mal verliebt war und wollte unbedingt möglichst schnell mit meiner Freundin sozusagen Nägel mit Köpfen machen. Und haben mir aus dem Grund ein kurzes Studium ausgesucht und gut, dann gab es keinen Job in Osttirol. Meine Freundin hat inzwischen einen anderen gefunden, ich war am Boden zerstört und habe gedacht, gut, okay, dann gehe ich nach Wien, weil ich wollte ohnehin nebenbei noch Publizistik studieren, weil ich mir gedacht habe, wie gesagt, Musik war immer ein Riesenthema bei mir, nur ich habe kein Instrument spielen können, ich habe nicht singen können, schreiben habe ich halbwegs können, weil ich dachte, dann werde ich irgendwann über Musik schreiben. Das war der Plan und dann bin ich nach Wien gekommen und bin dann allerdings auf eine Sonderschule gekommen, weil es war die einzige Möglichkeit, die es überhaupt gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann hätte ich auch müssen da die Sonderschulprüfungen nachmachen am Pädagogischen Institut, am Nachmittag dann immer auf der Uni. Das war schon sehr, sehr anstrengend und so sehr meine Kinder geliebt habe, also ich würde in einer 2. Klasse übernommen und habe die dann bis zur 6. habe ich die geführt, die habe ich wirklich aus ganzem Herzen wirklich lieb gewonnen und ich habe mich, glaube ich, sehr bemüht als Lehrer,
ja.
Aber ich bin dann eigentlich an dem gescheitert, dass ich erst in der Zeit, also nach den ersten 2 Jahren, habe ich erst einmal mich entdeckt, wer ich überhaupt bin und was ich für Bedürfnisse, für Wünsche, für Sehnsüchte und so weiter habe. Und habe denen dann auch einen Raum gegeben, da war zum Beispiel unter anderem auch, dass man halt dann am Wochenende, bin ich halt dann gegangen ins Wum Wum, weil dort einfach die geilste Musik war, oder in die Kamera, oder wenn ich reinkommen bin ins, wird das geheißen, im 9. Bezirk um, egal, da gab es auch noch so einen Club, der hat wirklich die allergeilste Musik überhaupt gespielt. Na, auf jeden Fall, natürlich dann, das hat sich dann ausgewirkt, wenn ich dann am Freitag aus war, bin ich am Samstag in die Schule gekommen und war halt gezeichnet, mehr oder weniger. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich jetzt mehr um mich, um meine wirklichen Bedürfnisse kümmern. Und da war halt Musik einfach ganz, ganz weit vorne. Jetzt bin ich immer mehr halt zu dem Schluss gekommen, dass das Lehrersein, das wird nicht meine Zukunft sein. Und dann habe ich eigentlich schon beim Falter angefangen, bin dort hingegangen, nämlich weil ich eigentlich eine Geschichte schreiben wollte für ein Magazin, damals vom Harald Dierenberger, das war so ein linkes Magazin und da haben wir gedacht, naja, die haben nichts über Musik, ich gehe mal hin, vielleicht wollen die was.
Vielleicht wollen die was.
Genau. Und der hat dann gesagt, naja, das jetzt einmal nicht, aber ob ich mir schon noch was irgendwie vorstellen kann. Ich habe gesagt, ja, es gibt ja die ganzen Stadtzeitungen jetzt, da gab es Arena Stadtzeitung, ZB und eben Falter. Ich mache eine Geschichte über diese und dann bin ich zum Falter. Und der Armin Thurnherr hat sich meiner angenommen und hat sich irgendwie gedacht, der hat mich gleich durchschaut, dass ich, ja, ich von einer wirklichen Reportage, also was ich keine Ahnung gehabt, ja, und war ich wirklich, mir ist nur gegangen, ich wollte nur Musik irgendwie unterbringen. Und dann hat er irgendwie mich relativ schnell durchschaut und hat gesagt, naja, das vergessen wir mit der Geschichte, das ist nicht eins. Aber Musik, ja, wir brauchten eh jemanden, der die Konzerte ankündigt und so weiter. Und dann habe ich das eben angefangen, so parallel noch. Ja, und irgendwann war der Tag da, nämlich am Tag meiner Pragmatisierung, wo ich dann gesagt habe, so, das war's. Ja. Und dann habe ich mich mehr oder weniger verabschiedet und habe eigentlich aber nicht genau gewusst, was ich mache. Ich habe nur gewusst, also es war ganz vorne, war irgendwie so ein Neonschild, da ist immer aufgeblinkt, Musik, Musik, Musik. Und auf dieses Schild bin ich zugegangen und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich würde eigentlich gern dorthin, wo es sich wirklich abspielt, und bin dann nach Amerika, bin also nach San Francisco mit dem bisschen Ersparten, was ich gehabt habe, weil, was soll ich verdienen als Lehrer, ich glaube, 6.000 Schilling oder so. Also, dann musste man nur irgendwie den Kredit für die Wohnung abzahlen und so weiter, da war nicht viel übrig. Und das war das sozusagen der Sprung ins kalte Wasser. Ich habe keine Wohnung gehabt mehr, keinen Job, nichts. Ich habe nur gehabt dieses Neonschild, Musik, Musik, Musik. Und war eine gute Entscheidung im Nachhinein.
Auch nach Wien zu kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht ein heißer Tipp für alle. Mit gebrochenem Herzen gibt es nur eine Stadt, Wien.
Ja, das hat mir die ersten zwei Jahre noch nicht viel geholfen, weil ich war ja viel zu schüchtern und ich habe irrsinnig schwer Anschluss gefunden. Und das kann man sich ja heute nicht vorstellen. Ich meine, ihr, die in Wien wohnst und lebt und die Vorteile der Stadt genießt, ihr wisst ja nicht, wie das war. Also in den 70er Jahren, das war ganz, ganz schrecklich. Das war, also für mich war das ein Kulturschock. Ja. Ich bin gekommen mehr oder weniger als naiver Bergbauernbauer, wenn ich das überspitzt formulieren darf, aber aus einer kleinen Stadt, wo wirklich jeder jeden kennt hat, und dann komme ich daher, habe gewohnt im 10. Bezirk, Kepler, beim Keplerplatz irgendwo in einer irre miesen kleinen Wohnung, und ja, ich war schockiert, das war für mich wie ein Grau, nur alte, grantige Leute, und da hat es wirklich gestimmt, junge Leute hast du da wenig gesehen. Lokale hat es kaum gegeben. Also wie gesagt, irgendwann habe ich dann entdeckt, diese Clubs eben, also Wum Wum und Kamera, aber das kann man überhaupt nicht vergleichen mit heute. Aber es hat sich dann im Laufe der 80er Jahre hat sich das ganz gut entwickelt, und auch dieses Auslandsjahr hat mir viel gebracht an gewisser Lockerheit. Dann bin ich, ja, dann habe ich auch Leute schneller kennengelernt, und dann habe ich eh schon die Band gehabt, und das hat dann eine eigene Dynamik dann gekriegt.
Hat dich San Francisco sehr beeinflusst, auch musikalisch?
Naja,
oder war das damals noch warst du da noch in dieser Selbstfindungsphase drin?
Naja, das war schon sozusagen eine Art Wetterscheide, weil ich bin also hingefahren, und da hat mir ja noch relativ viel kommerzielle Musik auch gefallen. Was in meinen ersten Interviews waren, zum Beispiel mit Jefferson Starship und solche Bands. Das hat mir aber auch gefallen. Ich bin auch zum Beispiel, Greg Kinn Band und eben Jefferson Starship, die haben ja immer wieder dort gespielt, und Eddie Money. Das waren halt diese Bay Area Acts, aber auch Tower of Power. Also das war eine bunte Mischung. B-52s, alles habe ich mir irgendwie angeschaut dort. Und dann hat sich aber letztendlich sozusagen hat sich herauskristallisiert, dass ich eigentlich dann Dauergast war im Mabuhay Garden. Das war also der Punk- und New Wave Club, und da hat wirklich jeden Abend haben da drei Bands gespielt, und da war ich eigentlich jeden Abend dort. Und das hat mich dann sozusagen, da habe ich dann gewusst, okay, es wird nicht nur beim Übermusikschreiben bleiben, weil das, was die kennen, also das bringe ich mir auch noch bei. Also die drei, vier Griffe, mit denen die einen ganzen Set durchgespielt haben. Es geht um die Energie in erster Linie. Und singen haben die ja die meisten nicht so wahnsinnig gut können. Aber ich dachte, das schaffe ich. Und dann haben wir Gitarre gekauft und habe dann angefangen, tatsächlich mit irgendeiner Grifftabelle habe ich halt mal so die ersten Griff beigebracht. Und dann habe ich gleich gesehen, ja, mit dem kann man schon Songs schreiben. Und dann habe ich schon die ersten Songs geschrieben. Und ja, das ist dann wie von allein gegangen.
Das sind motivierende, aufbauende Worte für alle Autodidakten da draußen.
Na, vor allem, wie gesagt, meine Schwestern daheim, wie ich die ersten Versuche auf der Gitarre da was zu klimpern und dazu was zu singen, die sind immer ins Zimmer ein und gesagt, bitte hör auf, du kannst nicht singen, bitte auf. Ja. Also das war jetzt nicht gerade unbedingt motivierend, aber ich habe einfach gewusst, Es muss die Musik sein, in welcher Form auch immer. Und das war ja dann doch eine sehr schöne Zeit auch mit der Band, weil festzustellen, dass das schon irgendwas in dir drinnen ist, auch wenn ich, wie gesagt, nach herkömmlichen Kriterien würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Musiker bezeichnen wollen, aber irgendwie bin ich es doch, weil es ist in mir drinnen, und schau, in den letzten Jahren habe ich immer Musik gemacht. Yeah. Dann habe ich halt immer natürlich auch Partner gebraucht, die das, was ich nicht kennen habe. Also zum Beispiel auch Programmieren, nachdem er dann sehr viel elektronisch produziert hat. Ich habe die Ideen gehabt und habe die halt probiert, in meiner Sprache zu kommunizieren. Mit manchen ist das besser und das besser funktioniert. Mit manchen ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, der typische Musiker war ich nie und bin ich auch nicht.
Wir müssen noch kurz darüber aufklären für alle oder für die wenigen, die vielleicht nicht wissen, von welcher Band du die ganze Zeit sprichst. Das natürlich ist es deine Band gewesen.
Ja, das waren Tom Pettings Herzattacken. Wir haben zwei kleine Radiohits gehabt. Also der eine war sogar.
Also schon, klein?
Naja, Bis zum Himalaya war größerer und endlich im Radio war, glaube ich, war eine Woche in die Charts. Ja.
Was haben dann aber deine Schwestern gesagt? Also plötzlich in den Charts
waren. Naja, die Schwestern, die haben das dann weiters nicht thematisiert. Bei meinem Vater war es so, der Vater war natürlich entsetzt darüber, dass der Sohn, der einen sicheren Job gehabt hat, dass Lehrer genau am Tag seiner Pragmatisierung das hinschmeißt für im Prinzip für nichts. Ja, der hat ja nicht gewusst, wo aber. Und der hat natürlich immer geschumpfen und ja, und ich werde es noch bereuen und so. Und dann war es natürlich schon so, wie der Bub dann im Fernsehen war, wie wir halt in die Hitparaden dann waren. Dann kann ich mich erinnern, einmal bin ich dann nach Linz gekommen, dann ist er mit mir in die Stadt gegangen. Nee. Und dann ist irgendein Freund von ihm da irgendwie gekommen. Ja, das ist der Eberhard, schau, da mein Sohn. Und dann fährt der eine da in die Taschen irgendwie vom Sakko, nicht? Und holt da außer die ganzen Artikel, was er irgendwie gesammelt hat, über mich und sagt es da zu seinem Freund. Dann habe ich gemerkt, naja, jetzt ist er schon ein bisschen stolz. Und,
ja. Aber es ist doch auch eine schöne Geschichte, weil ich habe ein paar Interviews von dir über die Jahrzehnte auch ein bisschen recherchiert und es war nicht immer einfach für dich auch als Kind, ne?
Ja, also gerade mit meinem Vater, dem ich im Nachhinein wahnsinnig dankbar bin, weil ich als Kind und auch als Bub haben wir eigentlich immer gewünscht, sozusagen seine Liebe, seine Beachtung, dass er stolz ist auf mich mit all dem, was ich halt mache. Ich habe probiert in allen möglichen Bereichen. Ich war ja ein super Skifahrer eigentlich. Also ich hätte wirklich da eine Karriere machen können, wenn auch Geld da gewesen wäre. Bei uns daheim war halt faktisch nie Geld da. Und so gesehen bin ich mit den alten Ski vom Vater bin ich Rennen gefahren, mit einer Bindung, die nicht einmal Sicherheitsbindung war. Im Fußball habe ich es probiert. Wollte unbedingt, dass mein Vater, der war so ein Sportfan, dass der entweder meine Leistungen beim Skifahren oder beim Fußball irgendwie anerkennt. Das war nie der Fall. Und das hat mir schon wehgetan, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das hat mich genau dorthin getrieben, wo ich letztendlich gelandet bin. Weil ich bin ein Löwe, der, so sagt man, aber bei mir stimmt es definitiv. Ich brauche Rückmeldung, ich brauche irgendwie Zuneigung. Und die habe ich mir dann eben gedacht, okay, dann hole ich mir die halt. Ich habe dann immer so die Vision gehabt, wenn ich mal dann auf einer Bühne stehe, wie dieses Gefühl sein wird, wenn man den Leuten irgendwie Freude macht und wenn das zurückkommt. Und das war auch sozusagen ein Motivationsschub und für das bin ich eigentlich meinem Vater im Nachhinein sehr dankbar, weil ohne das hätte ich das immer gehabt, hätte es dieses Bedürfnis vielleicht gar nicht gegeben.
Warum war es dann eigentlich vorbei mit der Band?
Naja, das war so, wir sind ja, also da waren mehrere Gründe. Schon allein der Name war ja schon sozusagen ein gewisser Klumpfuß. Das war ja so, wir haben das erste Konzert relativ schnell nach Gründung der Band, nach ein paar Tagen haben wir schon das erste Konzert gehabt im Amalinghaus und sind aber dann draufgekommen, dass wir noch nicht einmal einen Namen gehabt haben. Und ich weiß noch, wir sind vorne auf der Marieferstraße bei dem McDonald's gesessen, nach dem Soundcheck und haben dann irgendwie gesagt, ja, wir brauchen irgendwie einen Namen. Wir waren ja alle Fans von Tom Petty. Und dann ist halt irgendwie, ja, in dieser Runde ist halt dann irgendwie gefallen, naja, Tom Petting, damals hat man ja immer mit solchen komischen Begriffen irgendwie hantiert und hat das besonders lustig gefunden und wir haben es halt auch lustig gefunden. Und dann bin ich hin und habe das dann mit einem Filzstift dort nur auf ein Plakat hingeschrieben, Tom Pettings Herzattacken. Und dann war eine Reporterin da vom Falter, die über das Konzert geschrieben hat und zwar sehr gute Kritik geschrieben hat. Und jetzt war das natürlich schon öffentlich und ich habe es dann auch bereut. Ist mir bis heute ja noch peinlich, aber damals war das halt so. Und ja, und damit zusammenhängend war dann, wir haben ja angefangen auf Englisch und waren sehr Punk-New-Wave-mäßig und waren wirklich der heiße Shit in Wien zu der Zeit. Also wenn wir gespielt haben, U4, waren wir drei Tage hintereinander ausverkauft und die Leute sind angestanden, also bis runter zur Bushaltestelle. Aber dann kam eben der Entschluss, ich wollte dann es doch probieren, eben auf Deutsch, beziehungsweise in meinem seltsamen Dialekt. Und da ist dann irgendwie das mit Himalaya passiert. Ich kann mich noch erinnern, wir haben das im Proberaum aufgenommen. Ich habe nur gehabt, dieses Bild bis zum Himalaya, mich hat die Mitte gehen. Das habe ich gehabt. Und dann, das andere wurde mehr oder weniger da improvisiert, textmäßig von mir. Ja. Und wir haben einen Abgabetermin gehabt, am nächsten Tag irgendwie Vorspieltermin beim Plattenfirmenchef. Und das war die Nummer, die auf Englisch bei den Leuten immer am besten angekommen ist, bei den Konzerten. Und dann bin ich zum Herrn Friedberg, der damalige Chef der Ariola BMG, und ein Sir im Übrigen, also sowas gibt es heute nicht mehr. Und habe dann vorgespielt und dann sage ich, naja, das ist jetzt die Nummer, die bei den Konzerten am meisten ankommt. Mhm. Und der Text ist noch nicht fertig, ist eigentlich nur der Refrain irgendwie. Und der hört sich das an und ich sage, den Text, den werde ich jetzt dann überarbeiten. Und der hört sich das an und sagt, nein, das machen Sie nicht. Nein, Herr Facher, das machen Sie unter gar keinen Umständen. Das bleibt so, wie es ist. Das ist gut so. Das hat Hitqualität. Dann haben wir gedacht, ja gut, da sparen wir Hocken. Lass mal so. Und er hat recht gehabt. Ja, das war. Und damit hat dann das Problem angefangen. Das war halt dann eher eine Nummer für Teenies. Ja. Wir haben halt die Konzertnummer Teenie-Mädels gehabt. Und das klingt jetzt möglicherweise irgendwie interessant. Nein, war es überhaupt nicht. Das hat mich eigentlich immer extrem geärgert, weil die waren halt nur fixiert auf bis zum Himalaya. Alles andere hat die nicht interessiert. Mhm. Und wir wollten uns ja schon musikalisch weiterentwickeln. Wir haben ja dann schon so funky Elemente dann drin gehabt. Je besser ich halt dann auch auf der Gitarre geworden bin, hat man sich dann auch traut, schon ein bisschen auch in die funkigere, solige Richtung zu gehen. Das hat niemanden interessiert. Und dann an dem habe ich natürlich sehr gelitten, weil ich wollte halt natürlich schon sozusagen also nicht jetzt nur von irgendwelchen 12-jährigen Teenie-Mädels angehimmelt werden, halt für eine Nummer, die ja zufällig passiert ist, sondern ich wollte halt sozusagen für mein ganzes musikalisches Schaffen oder auch für mein Bemühen in der Weiterentwicklung anerkannt werden, und das ist halt nicht passiert. Und dann wollte unbedingt noch besser werden, habe dann mit meiner Band natürlich gesagt, wir müssen einfach noch mehr proben, wir müssen wirklich jeden Tag im Proberaum 6-7 Stunden, und das wollte keiner mitziehen mit mir. Dann habe ich die Band aufgelöst, habe andere gegründet, habe dann ein erwachsenes Album gemacht, das war dann sozusagen der Anfang vom Ende, weil zum Beispiel die Leute, die erreichen wollte, die hat allein schon der Name Tom Petting und die Silhouetten, hat das geheißen, hat allein schon das abgestoßen, die haben da nicht einmal reingehocht. Und bei den Kids natürlich war das war so weit weg von dem, was die irgendwie, und so gesehen, waren super Kritiken gekriegt für das Album, muss ich echt sagen, also mich extrem gefreut, aber es war der komplett Flop. Also. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Ich meine, es ist ja, du beschreibst ja etwas oder ein Problem, das viele Musikerinnen und Musiker, Bands haben, dass sie oft hadern, eben weil sie für eine Nummer vielleicht stehen. Manche nehmen das in Kauf und sagen, gut, mit der Nummer habe ich Geld verdient und ja, dann singe ich die halt immer, und andere hadern wirklich und ziehen sich da teilweise auch zurück.
Ja, es war jetzt nicht wirklich das Hadern, ich meine, so eine Nummer kann ich eh stehen, das ist halt wirklich, und in meinen Sendungen erzähle ich ja oft auch so Geschichten, wie Nummern entstehen, und die ist halt wirklich, die Nummer gab es davor auf Englisch, die habe halt ich auch mit meinen wenigen Möglichkeiten, wie gesagt, diese Nummern haben ja alle nicht mehr wie 4 oder 5 Griff, also Akkorde, also so gesehen. Die gab es zwar davor, und dann ist eben dieser Glücksfall passiert, dass halt dieses Bild da war vom bis zum Himalaya möchte mit dir gehen, das war mir klar, dass das irgendwie griffig ist, und der Rest ist halt einfach passiert, und wenn ich heute eben mit jungen Musikern irgendwie rede, und irgendwie eine Zeit lang haben sie immer gefragt, ja, was soll man denn tun, dass wir noch bei Ö3 gespielt werden und so, und mein Rat war immer, gar nichts, überlegt euch gar nichts in der Richtung, sondern hört in euch ein, was euch Spaß macht, was euch Freude macht, was euch ausmacht, das müsst ihr rausholen, und dann passiert es oder es passiert nicht, aber das ist wurscht, weil, und das war mir ehrlich gesagt auch immer wurscht, also ich habe am Anfang da wie immer gespielt um Gagen, da hätte ja jeder gesagt, ich meine, spinnt sie, ich habe um 50 Schilling gespielt, ja, und haben dann irgendwie 5 Leute irgendwie ausgezahlt, aber na, mir ist immer nur darum gegangen, einfach diese Freude irgendwie sozusagen auszuleben und auch weiterzugeben und vielleicht den Rücklauf dann zu kriegen von den Menschen.
Du hast gerade das angesprochen, eben auch in Bezug auf deine Arbeit für den Eurovision Song Contest. Die österreichische Musikszene, das ist schon eine Herzensangelegenheit von dir, oder?
Ja, schon. Ja.
Weil das ist ja etwas, wo ich glaube, es wird sehr gerne, also ich weiß nicht, was das Problem bei uns Österreichern ist, dass wir gerne vieles belächeln, klein machen, weil ich behaupte auch, dass wir eine unglaublich, eine fantastische Musikszene haben, großartige Talente, aber es wird gerne von Institutionen, von den Leuten an sich auch so ein bisschen klein geredet, weil Österreich ist ein kleines Land und wir können uns eh nicht behaupten und da war immer der große Nachbar Deutschland. Jetzt gibt es natürlich ein paar Bands oder ein paar Künstler, die dann auch diesen Weg suchen, auch ihre Sprache verändern oder anpassen, aber wieso glaubst du, ist das in der Mentalität, dass wir uns gerne selber klein machen?
Das glaube ich schon. Also ist auf jeden Fall eine Art Minderwertigkeitskomplex immer wieder herauszulesen aus diesen Zugängen, die es ja tatsächlich gibt, allerdings nicht mehr so stark gibt, wie es schon einmal war. Also es hat sich da schon ein bisschen was entwickelt, was auch dazu kommt im Vergleich zu früher. Es gibt halt auch viel mehr Möglichkeiten jetzt aufzutreten. Also du hast, ich weiß nicht, im Jahr, weiß nicht wie viele Festivals, du hast so und so viele Clubs, kleine, große. Also da hat sich schon einiges getan. Was ich schon auch feststelle, also das Selbstbewusstsein ist nicht sonderlich hoch bei vielen. Also gerade bei die Acts, die eigentlich spüren müssen, dass sie wirklich dran sind, dass die wirklich etwas haben, bei denen, selbst wenn du dann mit denen in der Arbeit bist, kommst du irgendwie drauf, die spüren das nicht einmal richtig, dass die echtes Zeug jetzt hätten, irgendwie eventuell durchzustarten, wenn alles andere auch stimmt. Das Problem ist halt heute, dass du als Musiker so viele andere Dinge irgendwie auch machen musst. Du musst irgendwie Social Media, du musst das spielen auf dieser Klaviatur wie ein Virtuose und das nimmt halt so viel Zeit weg. Ja. Zum Beispiel mit dem Nathan Trent, den ich ja immer noch ganz, ganz großartig finde, der schreibt super Songs, hat dann nach seinem Song Contest Auftritt, hat er eine Zeit lang ganz gutes Airplay irgendwie gekriegt, aber er sagt halt, unbedingt mit ihm geredet und er sagt, es ist für ihn so, er verbringt die meiste Zeit eigentlich damit, sozusagen seine Sachen dann irgendwie Social Media mäßig irgendwie zu verwerten, ja. Und fürs Musikmachen bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit übrig und dann denke ich mir, da haben wir es eigentlich sehr schön gehabt in den 80er Jahren, weil wir haben halt Musik gemacht und das war's. Ja. Da hat uns entweder einer gebucht oder gespielt oder auch nicht. Ja. Aber Werbung, ja, wir haben halt so Flyer gemacht selber irgendwie und haben die halt irgendwo aufgehängt, das war's. Also das ist ein Problem. Aber das ist eh international auch so. Wieso das bei uns auch medial ist, es ja tatsächlich so, es hat ja medial ja jahrelang ja überhaupt nichts, hat sich ja gar nichts abgespielt, also in den Printmedien. Mittlerweile muss ich sagen, zumindest was den Song Contest angeht, wie ich angefangen habe, da war ja immer nur Negativberichterstattung, ausschließlich negativ. In den letzten 3-4 Jahren hat sich das gebessert, da ist jetzt immer ganz so schlimm, weil die ersten Jahre war es schon für mich schon relativ heavy nach Bekanntgabe des Künstlers oder der Künstlerin und gerade des Songs dann, also dann in gewisse Foren einzulesen, Standardforum oder Ö3-Forum, naja, da willst du danach eigentlich, ja, will ich eigentlich mit dem allen nichts mehr zu tun haben. Hat sich aber auch gebessert, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht ist da schon ein Umdenken im Gange und manche der jungen Acts irgendwie, die treten schon auf mit einer, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt denke an den Bibitzer zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel dieser typische, für mich, dieser typische junge Musikertypus mit Star-Appeal, ja, der weiß das auch, der hat das einfach in sich und das kannst du nicht antrainieren. Das hast du entweder oder du hast es nicht. Der zum Beispiel, für mich, hat das und der setzt es auch dementsprechend um. Also der hat dieses...
eine gesunde Portion Selbstbewusstsein.
Ja, das brauchst du aber auch.
Dann geht ja nicht anders. Ja. Oft ist das ein kleiner Nachteil von Social Media, dass oft Leute, die eben, so wie du sagst, vielleicht ein bisschen zurückhaltender, nicht immer in sich vordrängen, sich dann weniger behaupten können und die eigentlich ein ganz großes Mundwerk haben, sich dann oft leichter tun, die aber vielleicht oft nicht das Talent haben. Also oft ist es so, die Vermarktung steht vor dem Talent. In vielerlei Hinsicht. Ja. Ist nicht immer der Fall und die Karrieren sind dann meistens auch sehr kurz.
Ja,
aber es ist sehr schnell, sehr groß. Das ist heutzutage eigentlich das, was mit Social Media auch möglich ist, was sich vielleicht geändert hat zu den 80ern.
Auf jeden Fall, ehrlich gesagt, ich bin schon sehr froh, dass ich noch in einer Zeit irgendwie Musik machen habe dürfen, wo man tatsächlich halt die Zeit dafür verwendet hat, nämlich fürs Musikmachen und alles andere war damals irgendwie kein Thema. Mhm. Und, wie gesagt, wenn ich sehe, wie schwierig das ist du kommst ohne Social Media, kommst du heute einfach nicht durch. Das nutzt einfach nichts. Du musst das bedienen. Manche machen es dann selber, das ist sehr zeitraubend. Andere stellen dann irgendjemanden an, den sie zahlen müssen. Das ist auch nicht gerade billig. Ja, es ist ein Teufelskreis. Aber es gibt natürlich auch welche Acts, die spielen auf dieser Klaviatur gut und integrieren das sozusagen in ihren künstlerischen Arbeitsprozess. Mhm. Geht auch.
Ja. Was ich nicht auch beobachte, und das passt ganz gut auch vielleicht zum Eurovision Song Contest und auch die Möglichkeit, die man heute hat mit Social Media, dass man sich schnell einmal kundtun kann, seine Meinung äußern kann. Diese Generationenkonflikte, die gab es eigentlich immer. Also es war immer egal, ob angefangen ab dem Zeitpunkt, wo es Popmusik, populäre Musik gab, also ab den späten 50ern, 60ern ging es los, dass eigentlich immer davor eine Generation war, die gesagt hat, was ist das? Ja? Also auch ganz große Bands, brauchen wir nicht nehmen, waren verhasst, ja, bei einer älteren Generation. Jetzt ist es so, dass mir vorkommt, dass man viel schneller darüber liest und automatisch wird dieser Generationenkonflikt dann so ein bisschen gekünstelt hochgekocht. Das ist auch beim Eurovision Song Contest, ich glaube, dass ja die Zielgruppe teilweise immer jünger wird. Ja. Und natürlich hat sich der Song Contest auch über die letzten Jahre auch so als kleine queere Hochburg der Unterhaltung, und man darf nicht vergessen, dass die Einschaltquoten sind immer noch da. Also es ist jetzt nicht, weil das ja auch gerne belächelt wird, sondern kommen die Fragen in diversen Foren, wer schaut das eigentlich noch? Und dann sage ich immer, ja doch, sehr viele. Aber glaubst du auch, dass das ein bisschen geschuldet ist? Weil, wie gesagt, mich nervt es auch immer, wenn so, ja, die Jungen, also die gute alte Zeit versus die Jungen wissen nicht, das hat es immer gegeben, jetzt ist es aber so ein bisschen hochstilisiert oft.
Also ich sehe jetzt da nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Weil, sozusagen früher haben sie halt irgendwie, ja, wenn ich an meinem Vater zum Beispiel erinnere, ja, Mann, die Beatles, die grauslichen da, die Gammler. Und ich weiß nicht, damals gab es ja die einzige...
Die Gammler.
Die Gammlers, ja. Na, und da gab es ja eine Fernsehsendung, die ich geliebt habe, weil da hast du halt all diese Bands gesehen, die mir ja damals taugt haben, das war Beat Club. Ja. Und es war so, bei uns gab es einen Fernseher im Wohnzimmer und es war irgendwann, glaube ich, am Samstagnachmittag. Und ich habe immer nur gehofft und gebetet, dass ja mein Vater nicht irgendwie einer kommt ins Wohnzimmer während. Und zum Beispiel einmal weiß ich noch, also zwei Acts, wo ich gedacht habe, bitte nicht jetzt. Das eine war Kent Heat irgendwie mit dem Sänger, mit dem etwas fülligeren, mit den irrsinnig langen Haaren, die ein bisschen fettig irgendwie da runtergehängt sind. Und wenn er das sieht. Und das zweite war ein Blue Cheer, die haben irgendwie gespielt Summertime Blues. Ja, und die haben so lange Haare gehabt und die sind durch die Luft geflogen und es tatsächlich ist er dann einer gekommen eben bei den Blue Cheer und irgendwie schalt sofort aus und also da gab es sowieso schon und heute ist es vielleicht auf einer anderen Ebene, aber du siehst ja das allein zum Beispiel, ein super Beispiel ist ja Taylor Swift. Ja. Mhm. Taylor Swift, da hast du ja jetzt monateweise hast du ja nur über Taylor Swift mehr gelesen.
Ausschließlich, ja.
Und da bin ich irgendwie, an dem kann man das ganz gut festmachen. Ja. Das sind ja hauptsächlich auch die Älteren, die sich irgendwie aufregen, dass ja, das ist ja keine Musik und da kann man sich keine Nummer nicht merken und hin und her. Und die verstehen aber auch nicht, ich meine, jede Generation, die sucht sich schon das, was ihr passt und was ihr genehm ist. Und das sind ja hauptsächlich junge Mädels irgendwie und ich finde es so schön irgendwie, dass die etwas finden, ja, wo sie sich wohlfühlen darin, wo sie sozusagen ihren Raum gefunden haben und der für sie eben total passt. Und es ist einfach so lächerlich, wenn sich dann irgendwie alte, weise Herren irgendwie da echauffieren und aufregen, dass das keine Musik ist und hin und her. Und da haben wir dieselben Muster wieder, ja, indem er damals gesagt hat, das ist keine Musik, das ist ja nur Lärm. Und so ist es halt auf einer anderen Ebene. Das muss jetzt nicht immer irgendwas total Progressives sein, wie man sieht, ich meine, dass bei Taylor Swift dann so ein Ding entsteht, aber das natürlich auch durch das, dass es so erfolgreich ist, können sich manchmal halt einfach nicht vorstellen. Ja. Die kapieren halt auch nicht, wie etwas funktioniert, wie gutes Marketing funktioniert. Das ist halt auch entscheidend heute. Aber wie gesagt, der Konflikt sozusagen ältere Generation, jüngere Generation, das hat sich im Prinzip, das ist immer nur dasselbe.
Man kann eigentlich zu diesem Thema abschließend sagen, wenn es heute Leute gibt, die vielleicht schon mehr Jahre Beobachtung haben. Und wenn die behaupten, das ist keine Musik, dann müsste man ja davon ausgehen, dass auch deine Eltern recht hatten. Weil es kann, vielleicht waren ja die Beatles auch keine Musik. Also man muss ja immer, es gibt immer jemanden, der sagt, das ist keine Musik. Genau. Aber dann ist es, müsste es ja immer stimmen. Also es hat ja immer Leute gegeben, die gesagt haben, und dann in den 60ern waren es halt die Beatles und in den 70ern war es dann, Disco war es auch und in den 80ern war schon elektronische Musik und Hip-Hop ist auch keine Musik. Genau. Also die müssten ja alle recht haben, wenn die Leute, die heute über Acts wie Taylor Swift herziehen, auch recht haben.
Du, wie gesagt, ich nehme solche Diskussionen überhaupt nicht mehr ernst, weil
man kriegt sie aber mit.
Nein, wie du richtig sagst, am Ende des Tages, es setzt sich ohnehin das durch, was tatsächlich einfach Qualität hat, wie immer man dann diese Qualität definieren will. Und sozusagen, da zeigt einfach die Zeit, was hat wirklich irgendwie sozusagen einen Wert? Das wird auch bleiben und das wird man auch in 20 Jahren noch gerne hören. Ja, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel so eine gruppenbildende Identität, wie es jetzt die Taylor Swift offensichtlich da zur Verfügung stellt. Das wird natürlich dann in 20 Jahren nicht mehr dieselbe Intensität natürlich haben. Aber ich glaube einfach, gute Musik, die wird sich allalong sowieso durchsetzen.
Und man darf natürlich nicht vergessen, um noch einmal auf Taylor Swift zurückzukommen. Also die Gute macht das seit 18 Jahren eigentlich sehr erfolgreich. Mhm. Also jedes Album auf Platz 1 in den USA, auch in UK, die meisten Alben. Da müsste es ja auch in der Musikindustrie Leute geben, die keine Ahnung haben.
Ja, die gibt es auch.
Also die gibt es auch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also man kann. Anyway, weil du gerade etwas angesprochen hast, und das betrifft auch zeitlose Musik. Jeden Freitag legst du hier, ich sage das immer sehr gerne, im Superfly Yachthafen an. Und der Name deutet auch schon ein bisschen natürlich auf so ein bisschen einen musikalischen Kontext hin. Es gibt diesen Ausdruck, diese Bezeichnung Yachtrock.
Genau.
Dieser Sound, diese Soundästhetik hat in den letzten, ja, möchte ich sagen, 6-7 Jahren wieder total an Fahrt aufgenommen. Was glaubst du, ist das Besondere an diesem Sound, wo auch jetzt viele Bands, die du auch in deiner Show gerne präsentierst, also nicht nur Altes aus den 70ern oder frühen 80ern, aber auch Neues, was glaubst du, macht diesen Sound aus, dass es immer noch so viele Leute gibt, die sich da auch geborgen fühlen, möchte ich fast sagen?
Du hast dich jetzt genau angesprochen mit den geborgen fühlen. Schau, der Sound ist prinzipiell ein Wohlfühl-Sound. Ja. Mhm. Das ist etwas, wo man sich richtig schön reinkippen lassen kann, der sozusagen in erster Linie auch eine Atmosphäre, einen Mut transportiert, eine Wohlfühlmut. Ja. Was zusätzlich dazu kommt, es ist natürlich, Musicianship ist schon, das ist schon das allerhöchste Level. Also wenn man zum Beispiel hernimmt, die alten Klassiker aus den 70ern und 80ern, das war die Creme de la Creme der kalifornischen Studiomusiker. Und die junge Generation jetzt, ich merke, die definieren das natürlich jetzt schon neu, diesen Sound, die orientieren sich an dem. Aber natürlich auch, wenn ich mir anschaue, wie sich die Welt entwickelt hat, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, das sind so wahnsinnig viele Probleme, das sind so wahnsinnig viele komplizierte Zusammenhänge, die uns alle total überfordern. Und da ist offensichtlich auch sozusagen der Wunsch entstanden, irgendwie sich musikalisch irgendwo ausruhen zu dürfen, mal von all diesem Wahnsinn. Und dann legt man sich einmal dort in so ein Sonnenbett und lässt sich irgendwie bescheinen von den musikalischen Sonnenstrahlen und wird dadurch einmal sozusagen ab. Das ist natürlich nichts, was uns jetzt sozusagen als Gesellschaft weiterbringen wird. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen fahren wir ja alle gern auf Urlaub oder nehmen uns einmal Auszeit. Und so ist es auch hier. Also ich glaube, Im sogenannten Yachthafen-Sound wirst du jetzt selten was entdecken, was wirklich wahnsinnig innovativ ist. Machen eh andere. Und das ist ja gut so und das ist wunderbar. Aber diese Fraktion, die kümmert sich sozusagen auch um musikalische Werte, die tatsächlich, so wie du gesagt hast, zeitlos sind. Es ist einfach, ein gutes Songwriting wird immer gefragt sein. Ja. Also Leute, die einfach gute Songs, gute Melodien schreiben können. Textlich ist es meistens ja so bei diesen Yachthafen-Nummern, sind eher sozusagen jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber auch hier wiederum, das sehe ich auch, also, wobei ich ja ohnehin textlich jetzt nie mich so richtig einhänge. Ich lasse mich mehr von dem Mut mitnehmen und von diesem, ja, von dieser Musikalität, die halt aus den meisten Songs irgendwie rauskommt. Ja. Und das Schöne ist ja, wie wir angefangen haben mit dem Yachthafen, war es ja tatsächlich so, da gab es ja außer Young Gun, Silver Fox und Mama's Gun, da gab es noch vielleicht zwei, drei noch neuere Acts. Da habe ich natürlich irgendwie zuerst noch relativ viel 70er, 80er Jahre gespielt. Mittlerweile ist es so, dass ich in der Woche, würde ich sagen, an die 50 neue Songs irgendwie mir hole. Ja. Und von diesen 50 neuen fließen dann halt dann 5 bis 10 in die Sendungen ein, dann jeweils. Ja. Also es gibt mittlerweile jede Menge, und zwar, das Schöne ist ja, aus aller Welt, mittlerweile aus Argentinien, aus Philippinen, Japan brauchen wir gar nicht erwähnen, natürlich Frankreich, Skandinavien, das ist so schön, und mittlerweile auch Österreich, weil es gibt jetzt mittlerweile einige Acts, die auch sozusagen auf den großen Seiten, auf den immer ja natürlich herumtreibe, die dieses Thema irgendwie behandeln, dort große Beachtung finden. Acts, die ich ja gerne spiele, zum Beispiel Candlelight Fighters, ja, gerade jetzt einen großen Artikel gelesen, die werden gefeiert irgendwie in Amerika, in Australien. Bonjour zum Beispiel, ja.
Absolut.
Die den Joe Traxler hat, der Markus Liesenfeld, also der die Compilations macht, und der DJ Supermarkt, der hat ihn in seine Playlist reingenommen. Also mittlerweile passiert da auch bei uns schon ein bisschen was, und das macht mich ja dann besonders stolz, weil ich mir irgendwie denke, schau, vor 5 Jahren, wie man angefangen hat, da hätte es in Österreich zum Beispiel noch keinen einzigen Act gegeben, der in die Richtung reinpasst hätte.
Und vielleicht ist es ja so, dass die Gesellschaft durch Acts, die die Gesellschaft nicht weiterbringen wollen, weitergebracht werden.
ja, manchmal ist es vielleicht so. Nein, weil, ich glaube ja, in der Gesellschaftsdiskussion ist zum Beispiel, es ist momentan so viel, da ist so viel Druck drinnen, da ist auch so viel, das kriegen wir ja jeden Tag mit, auch Hass und ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn die Gesellschaft das Ganze einmal einfach wieder mal einen Schritt zurückgehen würde und vielleicht wieder mal eine Kultur auch im Austausch wieder entdecken würde, die früher eigentlich ganz gut funktioniert hat und die jetzt auch durch Social Media und durch die ganze Polarisierung einfach, das geht jetzt sozusagen in eine Richtung, bis da muss man sich eh was überlegen. Und da wäre es einmal zum Beispiel einen Schritt zurückzugehen und einmal durchzuatmen und sich vielleicht einfach einmal, vielleicht einmal tatsächlich berieseln zu lassen von etwas, was einem gut tut. Mein, früher hat man das berieseln, das war immer so was ganz was Schlimmes. Irgendwie, ich finde das eigentlich, oder weiß ich, Aufzugsmusik, das war immer ganz, ganz schrecklich. Das hat die sozusagen, die
das war eine abwertende Beschreibung oft für Easy Listening Musik, aber ich bin ein großer Fan von Easy Listening.
Ja. Und zum Beispiel schaut der Ino, ja, der ja sozusagen tatsächlich einer der Granden in der, das ist glaube ich anerkannt, einfach eine Kapazität, ja. Ich meine, der hat das ja schon von vorne mit seinen Soloalben ist ja genau der in die Richtung gegangen, und damals hat man das eh noch cool gefunden, nur dazwischen hat man sich aus dem wieder verabschiedet, und ich habe immer ein Herz gehabt auch für Easy Listening, und bei mir geht es auch so weit, ich mag auch zum Beispiel also anspruchsvollere Schlager, also aus die 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, da gibt es wunderschöne Dinge. Wo ich dann wirklich aussteige, ist Ballermann-Musik und bei aller Liebe für Jazz, also Free Jazz tue ich mir auch schwer. Also das ist schon etwas, was ich eigentlich eher selten mehr.
Trotzdem muss man sagen, Eberhard Forcher hat einen unglaublichen Facettenreichtum bei der Musik. Ich glaube, dass es auch mit der Stimmung kommt. Also es ist nicht jede Musik überall gleich wertig für einen. Und gibt es trotzdem, das ist vielleicht ein bisschen eine reißerische Frage, aber gibt es für dich Musik, die über jeden Zweifel erhaben ist? Wo du sagst, da braucht man nicht einmal diskutieren drüber.
Naja, prinzipiell einmal die Musik, die ich selber auch spiele, also die ja den Leuten näher bringen will. Und generell eigentlich fast jede Musik, die in sich stimmt. Ja. Also nehmen wir jetzt an, aus, den kann man natürlich auch behaupten, ja, auch die Ballermann-Schlager stimmen in sich, ja, das mag schon sein. Die nehme ich mal explizit aus. Beim Free Jazz will ich mir jetzt nicht was gut wie da aufs Glatteis begeben. Das ist halt einfach für mich ist das zu anstrengend. Aber ansonsten, ich weiß halt jetzt nicht, kein Musikstil oder wie gesagt, also alles, was in sich einfach stimmt und das authentisch ist, steht für mich außer Frage. Das ist, und da ist es mir eigentlich wirklich völlig wurscht, ob das jetzt Hardrock ist oder ob das Reggae ist oder völlig egal. Also da diese Grenzziehungen habe ich nie vorgenommen. Das ist auch teilweise mein Problem gewesen, auch beruflicher Natur, weil es gibt ja andere Leute, die stehen ganz klar für etwas, für einen Stil oder für eine Richtung. Und bei mir war es als DJ, es war immer sehr schwierig, zum Beispiel, weil ich habe schon mal eine Phase gehabt, wo ich sehr viel House gespielt habe, das hat man natürlich von mir nicht erwartet und das hat dann auch meist nicht funktioniert. Und ich bin halt immer irgendwie einfach, ich war offen für alles. Das hat natürlich auch, muss ich sagen, manchmal sehr, sehr gut funktioniert, weil dadurch irgendwie auch Leute überraschen hast können. Aber im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich sozusagen so offen geblieben bin, immer, dass ich für alles offen war. Wenn etwas wirklich gut war, dann habe ich das erkannt, also für mich selber zumindest einmal, und habe das dann adaptiert. Ja.
Die Lokale oder die Clubs, wo Wildstyle gespielt wird, sind weniger geworden oder existieren teilweise gar nicht mehr, weil natürlich ein Korsett sich besser vermarkten lässt.
Ja. Ja. Aber für mich zum Beispiel als Clubbesucher, ja, mir ist es halt dann irgendwann auch wahnsinnig langweilig geworden, weil du einfach nicht mehr diese Überraschungen. Ja, weil jetzt, wenn du im House-Segment oder im Techno-Segment, wenn du jetzt so durchspielst, wirst wenig Überraschungselemente, es gibt natürlich schon DJs, die das schaffen. Aber und mir haben eigentlich immer die am meisten taugt, waren eigentlich eher so Hitten wie früher das Titanic oder keine Ahnung, wo du hingegangen bist. Und dann war irgendein DJ dort, der dich richtig geflasht hat, weil der hat alles kreuz und quer gespielt und hat dabei aber so ein gutes Händchen gehabt, dass ich wirklich irgendwie drin gestanden bin. Wow. Ja, oder eben, wie gesagt, früher diese Clubbesuche ja im Wum Wum. Wenn ich mir denke, heute zum Beispiel, ich suche mir ja dann auch gerne diese alten Wum Wum Nummern auch raus. Das war ja eher so aus diesem Jazz-Fusion, Rock-Jazz-Fusion Bereich. Aber da waren schon geile Sachen dabei. Und da waren auch immer wieder Nummern dabei, wo ich dachte, wo hat der jetzt her? Oder was ist das jetzt? Und das sind für mich immer die Momente gewesen, wo ich als Clubbesucher halt beglückt dann war. Ja.
Bist du, weil du erwähnt hast, in den Clubs gegangen bist, warst du auch immer ein exzessiver Tänzer?
Naja, also wie gesagt, angefangen habe ich das erste Mal so richtig als DJ. Es gab ja damals irgendwie in unserer DJ-Runde auch so quasi ein DJ, der tanzt nicht. Da immer gedacht, das ist ein kompletter Blödsinn, also ein Blödsinn. Er muss nicht, ja, aber wie gesagt, ich habe dann eben, wie gesagt, mit meine erste Erinnerung an, ich habe davor natürlich schon auch getanzt, aber irgendwann habe ich es dann einmal sein lassen. Und dann bei eben Janet Jackson, war der für dann von mir lately, in Ibiza, da habe ich das erste Mal wieder mal traut und bin dann draufgekommen, wie geil es ist, wie geil es ist, wenn man sich einfach reinfallen lassen kann. Und dann habe ich eine Zeit lang sehr gern und sehr viel und exzessiv getanzt. Und ja, natürlich dann mit fortschreitendem Alter ist es schon ein bisschen schwieriger. Also jetzt tue ich mir schon relativ schwer. Jetzt ist es eher nur mehr so ein bisschen mitgerufen.
Ja, aber du brauchst ja keine Breakdance mehr aufhören. Braucht man nicht. Manchmal reicht es auch einfach, wenn man sich ein bisschen bewegt, die Augen zumacht. Und um die wunderbare Hope Thaler zu zitieren, leave it on the dance floor. Manchmal kann man seine Probleme tatsächlich dort lassen.
Genau, das ist auch so ein Punkt, irgendwie, wieso das natürlich auch weiterhin so beliebt ist, dass man halt irgendwie auch gerne tanzen geht, weil, wie du sagst, dann in dem Moment, wo du dem auslieferst und sozusagen dann so bei dir bist, dann fällt vieles andere einmal von dir ab, was dich schon eher belastet oder irritiert.
Lieber Eberhard, Ich möchte auch im Namen der vielen Fans deiner Sendungen bei uns auch nochmal Danke sagen, dass du den Superfly-Yachthafen bei uns machst auf Radio Superfly. Es ist wirklich eine Bereicherung und es ist etwas, wo man wirklich Sachen entdecken kann. Und dann natürlich am Samstag, wo du immer ein bisschen deine Club-Schiene, deine Club-Leidenschaft in den Vordergrund drängst. Das ist eine reine Mix-Show eigentlich, das sei da den Night Jam. Superfly-Yachthafen ist eigentlich so der klassische Eberhard Forcher. Ich spiele Musik und rede drüber. Und ich glaube, über Musik reden, wir könnten natürlich hier jetzt noch Stunden, viele Stunden weiterreden. Ich glaube, das ist etwas, was du auch liebst.
Schon, ja. Es ist generell so, also das Reden ist überhaupt etwas, was, deswegen habe ich auch den Spitznamen der Schweiger. Das ist etwas, was ich schon sehr gerne tue. Und das ist manchmal dann auch sehr, sehr schwierig, weil wenn ich dann irgendwie auch Leute kennenlerne und ich fange mal an zum Reden, ist dann schwierig.
Ja, du bist halt ein Moderator. Durch ja, und
genau,
durch.
Deswegen habe ich diesen Beruf eben. Aber ja, ich rede schon ganz gerne über Musik, ja, das stimmt.
Und ich kann mich jetzt zum Abschluss, ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja zum Jubiläum vom Thriller, Album von Michael Jackson, haben wir auch nur über dieses Album geplaudert. Also ihr seht schon, man kann viel über Musik plaudern und mit Eberhard Forcher noch ein bisschen mehr. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich sage danke für die Einladung.
Und wir hören uns jeden Freitag um 17 Uhr im Superfly Yachthafen und am Samstag bei Saturday Night Jam. Und ja, hab noch eine schöne Zeit, Eberhard.
Danke dir.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.